wir haben einen lieben Besuch gerade da. Unser lieber Bruder Wagner. Und ich darf dich jetzt bitten, dass du mit uns betest. Sei so gut.
Ja, liebe himmlischer Vater, dafür sei der Dank, Preis und Anbetung, dass wir das glauben und singen dürfen, dass wir in dir Frieden, Stille und Ruhe haben, dass du alle unsere Sorgen hinwegnimmst, dass wir dir alles anbefehlen dürfen. Wir danken dir auch für diesen wunderbaren Tag, den du uns wieder geschenkt hast, und jetzt für dein Wort, was du bereithältst, dass es doch einem jeden zu seinem Segen werden möchte. Schließe du unsere Herzen auf, dass wir aufmerksam zuhören in dieser Abendstunde, was du uns durch deinen Bruder zu sagen hast. Rüste ihn aus mit deinem guten Heiligen Geist, dass er nicht zurückhält von dem, was du ausgerichtet haben willst. Und öffne du uns, dass wir es jede für sich annehmen, was du uns in dieser Abendstunde noch sagen willst. Wir dürfen dir immer wieder Dank sagen, Vater, im Namen Jesu, deines geliebten Sohnes, für jede Stunde, für jeden Augenblick, weil du so gut für uns sorgst. Amen.
Amen. Amen.
Wir sind heute Abend wieder programmgemäß, das heißt das Thema, so ist er, wie es auf dem Programm steht, der prophetische Durchblick im Gericht. Wir haben ja heute Morgen als dritten Punkt vom Erlösungsziel gehört, das Paulus in Römer 8 angibt. Das Erlösungsziel für die ganze Schöpfung, die frei werden soll zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Man darf ja bei einer solchen Schau, bei einem solchen Durchblick nicht unterschlagen, was die Bibel auch sagt im Blick auf das Gericht. Wie kommt es, dass Jesaja in Kapitel 26, Vers 8 Folgendes sagt: Wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Wege deiner Gerichte. Jesaja. Wie kommt es, dass in Offenbarung 19 letztes Buch der Bibel, in Vers 3 es heißt: Und sie sprachen zum zweiten Mal Halleluja, und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Wisst ihr, was dem vorausgeht? Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und dann kommt Halleluja. Wie kommt es, dass in Römer 11, ab Vers 33, das ist morgen ja noch einmal dran, es heißt: Welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Dass Paulus im Blick auf die Gerichte, die er zwar als unbegreiflich bezeichnet, einen Lobpreis ausbricht. Wie kommt denn das? Wie kommt es, dass in Psalm 98, Psalm, bitte, 98, es hier heißt: Jauchze dem Herrn alle Welt, singet, rühmet, lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Seidenspiel, wisst ihr da, wird alles einbezogen jetzt, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich, es hört gar nicht mehr auf. Und warum? Fröhlich sein vor dem Herrn, natürlich. Aber jetzt wird der Grund angegeben. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Ich könnte so weitermachen. Bibelstellen anführen, die deutlich machen, dass einer selbst angesichts der Gerichte Gottes, loben kann, in Lob ausbricht. Hier soll die ganze Schöpfung mit einstimmen. Und genau diese Lobpreisungen, diese Doxologien, die finden sich im letzten Buch der Bibel, ja, fast hätte ich gesagt, auf Schritt und Tritt, ausgerechnet in diesem Buch. Es wird nirgendwo sonst so viel gelobt, also abgesehen jetzt von dem Buch der Psalmen. Das ist ja das Gesangbuch des Alten Testaments. Nirgendwo wie ausgerechnet im letzten Buch der Bibel. Ausgerechnet dort. Ja, wie kommt es denn? Sind das alles Schwärmer? Sind das alles billige Optimisten, die euphorisch einfach über die Realität hinweggehen, oberflächliche, solche, die das Gericht nicht ernst nehmen, die eben nur vom lieben Gott und vom guten Gott und so weiter sprechen, wie das ja mancherorts heute da und dort Mode geworden ist, einfach nur diese Seite Gottes herauszustellen, also letztlich Schwärmer. Ich behaupte, diejenigen, die in der Bibel uns ein solches Zeugnis hinterlassen haben, hatten alle den prophetischen Durchblick. Sie haben das tiefe Verständnis gewonnen für das Handeln Gottes, auch im Gericht. Ich sage es zum x-ten Mal jetzt, gerade in der heutigen Zeit, ja, wo Gottes Gerichte die Erde treffen. Auch der Kosovo ist ein Gericht, mit allem drum und dran. Wo Gottes Gerichte die Erde treffen, ist es wichtig, dass wir den prophetischen Durchblick haben oder gewinnen. Damit wir nicht haltlos werden und nicht kopflos werden und nicht eines Tages, wenn es uns noch ein bisschen hautnaher angeht, dann Angstkäufe meinen, machen zu müssen und so weiter, wie das in engster Umgebung geschehen ist bei mir. Das war auch in Freudenstadt in Verbindung mit der Irak-Krise, wo der Golfkrieg angefangen hat und so. Ich weiß nicht, wie viele Leute da auf mich zugekommen sind. Da müssen wir doch einkaufen jetzt und dies und jenes und drum und dran. Der prophetische Durchblick im Gericht. Wie können wir den gewinnen? Wisst ihr, ohne dass wir erstens einmal die Bibel vergewaltigen, ohne dass wir das Gericht Gottes verharmlosen, ohne dass wir vielleicht auch eliminieren, einfach drüber weggehen und sagen, ja, der liebe Gott, der wird schon machen. Es sind ja da Haltungen möglich, die sind nicht sauber. Bestimmt nicht. Sondern, wie ist es möglich, den prophetischen Durchblick selbst angesichts der Gerichte Gottes, die angekündigt sind, zu haben und durchzuhalten? Ich habe wieder einmal drei Leitsätze. Der erste lautet: Wir müssen den Sinn der Gerichte Gottes erkennen. Ich halte das für sehr wichtig. Und das gehört zu einem tiefen Bibelverständnis. Ich möchte sogar weitergehen und sagen, durch das Bibelverständnis, durch solches Bibelverständnis bekommen wir auch eine tiefere Gotteserkenntnis. Und das ist gerade, wenn wir das Thema Gericht anschneiden, wichtig. Also, wir müssen den Sinn der Gerichte Gottes erkennen. Jetzt sage ich etwas, das könnte für manche Ohren schon wie so eine Zeitbombe oder Schnellbombe oder Splitterbombe oder was weiß ich, das, was da im Kosovo eingesetzt wird, sein. Gerichte Gottes sind heilsnotwendig. Und ich meine das so, wie es lautet. Heilsnotwendig. Das heißt, wir müssen, wenn das Wort Gericht in Verbindung mit Gott gebraucht wird oder in Verbindung mit der Bibel, Abkehr nehmen von der Vorstellung, Gott schlägt drauf, blindwütig, nimmt Rache, er kühlt seine Wut und er ist jetzt das Gegenteil vom lieben Gott, es ist er nämlich der zornige Gott und jetzt hat er ganz vergessen, dass er ein Gott der Liebe ist und jetzt geht es also wild drauf los. Er ärgert sich nach Strich und Faden, weil seine Menschheit ihm davonläuft. Von dem müssen wir Abkehr nehmen. Mit dem Begriff Gericht ist wesentlich und entscheidend gekennzeichnet, dass der Gott der Liebe jetzt eine Maßnahme ergreift zur Bekämpfung der Sünde. So wie der Arzt, wenn er einen schwerstkranken Patienten behandelt, unter Umständen ja außergewöhnliche Maßnahmen ergreift, um den Patienten zu retten. Eine Gerichtsmaßnahme Gottes wird dann durchgeführt, wenn Gott eine zugespitzte Notsituation beenden will. Wir haben doch gestern, ja, wann habe ich angefangen? Gestern. Er hat den kurzen Hinweis gegeben. Wer denkt denn heute noch daran, dass AIDS eine Gerichtsmaßnahme Gottes ist? Da finden wir doch alle anderen Erklärungen. Und der Bruder Straub hat ja dann in einem Nachwort das bestätigt, nicht wahr? Wir wollen uns vor den Folgen des Verkehrten schützen, aber das Böse selber, die Sünde, ja, beibehalten. Soll ja auch mehr und mehr gesellschaftsfähig werden, das Homo-Geschäft. Im Gericht will Gott die Sünde stoppen. Das ist seine Absicht. Beispiel. Sodom und Gomorra wurde ja schon erwähnt. Aber ich möchte das jetzt weiterführen. Wir finden da in Judas 7, das ist ja ein kleiner Brief, da hat nicht einmal Kapitelangaben, sondern nur Verse, da finden wir einen Hinweis. Übrigens wird ab Vers 3 das Gericht Gottes in verschiedenen Situationen, gerade in diesem kurzen Brief, beschrieben, unter anderem auch das Gericht Gottes über Sodom und Gomorra. Da heißt es, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Also, das ist eine der scharfen Aussagen. Scharfen Gerichtsaussagen. Das Böse und Verkehrte, so schildert es ja das erste Buch Mose, war auf dem Gipfelpunkt angekommen. Gott hat extra noch die Engel sozusagen in dieses Gebiet hinuntergeschickt, um auch dem Lot noch einmal ein Signal zu geben, zu warnen und dann schließlich auch herauszuholen. Gott hat sich also, und das macht dieser biblische Bericht so richtig anschaulich, noch einmal extra überzeugt, ist's wirklich so schlimm? Bin ich mit meiner Gerichtsmaßnahme nicht zu früh dran? Nochmal überzeugt. Und es war tatsächlich schlimm genug. Also, Gott hat beschlossen, Gericht. Das heißt, Feuer und Schwefel, ich sage nochmal so, das heißt Naturkatastrophe. Gott hat die Möglichkeit, seine Naturgesetze so einzusetzen, wie er sie braucht für seine Maßnahmen, auch für seine Gerichtsmaßnahmen. Gott greift ein. Natürlich ist das eine Glaubensaussage. Der, jetzt sage ich es mal ein bisschen respektlos, in diesen Tagen kam das auch mal zum Vorschein, ich habe mit dem und jenem nichts am Hut. Also wer also mit Gott nichts am Hut hat, der sagt, ah, das war Naturkatastrophe. Ja, natürlich war es das. Aber die Bibel will uns halt mehr sagen. Sie will uns sagen, da steht Gott dahinter. So wie er auch gesagt hat, dass wenn Israel ungehorsam wurde, er die Midianiter geschickt hat als Zuchtrute und wie die Bibel das erklärt, dass Gott dahinter steht. War dieses Gericht damals, ich bin ja noch immer bei dem Punkt, die Gerichte Gottes sind heilsnotwendig. Buchstäblich, notwendend zum Heil. War dieses Gericht damals über Sodom und Gomorra notwendig? Hat da Gott einfach alles kurz und klein geschlagen, untergehen lassen? Dort ist wirklich alles zu Salz geworden. Dort, wo Sodom und Gomorra war, in der Gegend erhebt sich heute ein Salzberg, der Salzberg von Sodom, der heißt Sodomberg. Der wächst heute noch aus dem Erdinnern heraus, schieben den Kräfte nach oben. Besteht aus purem Salz. Ich bin Augenzeuge. Da hätte ich einen Salzstein mitbringen können vom Sodomberg, den habe ich zu Hause. Wie es die Bibel sagt, der Ort des Fluches, des Gerichts. War dieses Gericht notwendend, indem Gott einfach dieses Übermaß an Verkehrtheit, an Selbstzerfleischung, eben an schuldhaftem Verhalten, an Selbstzerstörung der Menschen gegenseitig, hat Gott damit diese Not beendet, indem er gesagt hat, Schluss, aus jetzt und damit Punkt. Mit der Sünde in Sodom und Gomorra war es Schluss aus. Aber nicht mit einem Schlusspunkt für alle Zeiten, sondern mit einem Doppelpunkt. Ich kann das beweisen. Soll ich jetzt sagen, ich kann es auch bezeugen als Augenzeuge? Denn der Ort des Fluches, dort am Toten Meer, gerade am Südzipfel des Toten Meeres, ist dabei, mehr und mehr zum Ort des Segens zu werden für die ganze Menschheit. Ich sage nochmal, ich bin ein Augenzeuge. Übrigens, auf dem ersten Formular, auf der ersten Urkunde, die man da am Toten Meer bekommen hat, ich habe doch erwähnt, nicht wahr, dass da schon in den weiteren Jahren die ganze Sache auch säkularisiert wurde, aber das erste Formular, das war so bibelbezogen. Und da ist Bezug genommen worden darauf, dass dieser Ort zum Ort des Segens, der Heilung werden wird, wie es der Prophet Hesekiel angekündigt hat. Urkundlich bestätigt vom Touristikminister Israels. Und der biblische Beleg, der ist ja für uns wichtiger als eine solche Urkunde, die man ja ändern kann, wie man sieht. Der biblische Beleg steht in Hesekiel 16. Da muss man wirklich das Prinzip anwenden, wiederum steht geschrieben. Hesekiel 16, Verse 53 und 54. Ich will, da spricht der Prophet Hesekiel insgesamt über die Gerichtsmaßnahmen Gottes, gerade auch was Jerusalem anbetrifft. Ich will aber ihr Geschick Jerusalems wenden, und jetzt bezieht er das Ganze auf das Geschick Sodoms und ihrer Töchter, also der Städte Sodoms drumherum, und das Geschick Samarias und ihrer Töchter und auch dein Geschick in ihrer Mitte. Ich will aber ihr Geschick wenden, nämlich das Geschick Sodoms wenden. Gericht als heilsnotwendende Maßnahme. Vers 55, und deine Schwestern Sodom und ihre Töchter sollen wieder werden, wie sie zuvor gewesen sind. Gott hat damals die Sünde, das war ein lokales Ereignis, Sodom und Gomorra, Südzipfel des Toten Meeres. Dieser ganze Südbereich des Toten Meeres ist ja geologisch hochinteressant. Ist ja ein Flachteil des ganzen Toten Meeres. Da hat sich wirklich geologisch was getan. Und man spricht von dem Sodomberg als von einem Babyberg, das heißt einem jungen Berg. Das war eine Naturkatastrophe, die bis heute Auswirkungen hat. Da brodelt es und kocht es heute noch. Vulkanisch. Gott hat damals die Sünde gestoppt, rein lokales bezogen auf diesen örtlichen Bereich, mit der Aussicht auf Heil, auf Hilfe. Das war eigentlich eine Hilfsmaßnahme, die Gott mit seiner Gerichtsmaßnahme durchgeführt hat. Deshalb kann man den Lehrsatz grundsätzlich aus der Bibel ableiten. Es gibt kein Gericht ohne Heil. Und es gibt kein Heil ohne Gericht. Das sind Kernsätze. Heil ohne Gericht Das bringen die falschen Propheten. Das ist vielleicht heute dem Wohlstandsevangelium vergleichbar. Wenn du an Gott glaubst, wenn du dem Herrn Jesus vertraust, dann läuft alles bestens, dann geht es gut, dann hast du den glänzenden Cadillac, dann brauchst du dem lieben Gott bloß sagen, welche Autofarbe du haben willst und du kriegst es geliefert. So ähnlich sind ja schon Sprüche losgegangen und so. Das ist das Wohlstandsevangelium, auch das Wohlfühlevangelium, wo man das Ganze eben so einseitig sieht. Heil ohne Gericht, billig zu haben, das ist kein Evangelium, auch wenn das in den Ohren so kitzelt. Das kitzelt gewaltig, natürlich. Das geht ein. Das sind aber dann falsche Propheten. Sie werden sich Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken. Das heißt, Ohren kitzeln. Ist angekündigt. Die Fanatiker, diejenigen, die bloß die Hölle heiß machen, das sind die, die Gericht ohne Heil verkündigen. Wenn du nicht, dann aber. Und du wirst erleben. Und dann geht's los. Und dann wird gedonnert. Eben Hölle heiß machen. Gericht ohne Heil. Das ist bedrängend. Das ist auch des Evangeliums und der gesamten biblischen Botschaft nicht würdig. Gerichte sind heilsnotwendig. Wir sind da noch beim ersten Punkt, den Sinn der Gerichte Gottes erkennen. Heilsnotwendig. Im Blick auf unseren Globus dürfen wir sagen, Gott lässt den fiebergeschüttelten Patienten Welt, die sich im Aufruhr befindet, heute Morgen Erlösung, Sehnsucht, von A bis Z, den fiebergeschüttelten Patienten Welt nicht einfach liegen. Das tut Gott nicht. Sondern er greift auf seine Art und Weise zu seiner Zeit, zur erfüllten Zeit, zur Zeit Gottes ein. Und wenn er die Zeit für gekommen hält, dann führt er auch eine Gerichtsmaßnahme durch mit dem Ziel, Not zu wenden. Sündennot zu wenden. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, nicht zum zweiten Hauptpunkt, sondern immer noch, wir müssen den Sinn der Gerichte Gottes erkennen. Gerichte Gottes sind wirksam, das heißt, sie richten etwas aus. Man fragt in diesen Tagen am laufenden Band, was richten die NATO-Angriffe auf, nicht wahr? Die Bomben, die da abgeworfen werden, und was soll dabei herauskommen, ob das Frieden gibt? Mehr und mehr wird das so gefragt. Wenn Gott richtet, können wir Menschen natürlich immer wieder so fragen, aber wer den prophetischen Durchblick hat, fragt so nicht. Denn der weiß, dass die Gerichte Gottes ein Ziel haben, dass das nicht eine Maßnahme ist aus verletztem Stolz heraus oder seine Wut kühlen muss oder eine Rachemaßnahme durchführt, obwohl Gerichte Gottes auch Vergeltung sind. Das sind sie auch, das muss man auch sehen. Sondern, und jetzt hören wir wieder den Propheten Jesaja, wenn deine Gerichte die Erde treffen, dann lernen Gerechtigkeit die Bewohner der Erde. Wenn deine Gerichte die Erde treffen. Richten etwas aus im wahrsten Sinne des Wortes. Ausrichten heißt, etwas gerade biegen nach göttlicher Rechtsnorm. Das ist wie wenn, das muss ich nächstens zu Hause machen, wie wenn die wildgewachsene Hecke so über... Naja, wenn das Frühjahr kommt, treibt alles nach allen Himmelsrichtungen aus. Und wenn alles Überschüssige und über die Norm hinausgehende dann abgeschnitten wird, habe ich noch nie gemacht, deshalb ist auch manche so krumm geworden, da muss ich also die Schnur spannen und nach der gespannten Schnur muss ich dann mit der Heckenschere gerade schneiden. Das macht Gott im Gericht. Er muss keine Schnur spannen. Er weiß, wo es lang geht. Das heißt, Gericht richtet aus nach der göttlichen Rechtsnorm. Und da entsteht Gerechtigkeit Gottes. Ich war ein heißes Thema in unseren Tagen, Gerechtigkeit. Wir finden in Offenbarung 19 gerade diese Aussage und dieses Bekenntnis deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Wisst ihr, das wird dort festgestellt. Ja, das kann einer nicht sagen, naja, wenn er halt so billig und lässig da vom lieben Gott da daher träumt und schwätzt. Sondern das kann einer nur sagen, mit prophetischem Durchblick. Deine Gerichte sind wahrhaftig, das heißt zuverlässig, klar, sicher, gewiss, da ist nichts Falsches dran. Da schneidet Gott nicht zu viel und nicht zu wenig weg. Und gerecht heißt richtig, dass etwas richtig wird, ins Lot gebracht wird, was Wildwuchs ist, was verbogen ist, muss gerade werden. Deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Und danach kommt gerade Offenbarung 19, sagt das, das Halleluja. Wisst ihr, sonst wäre das Zynismus. Und wenn es dann hinten nach noch heißt, und der Rauch ihrer Qual steigt auf in Ewigkeit, dann wäre das Zynismus hoch 10. Wenn es nicht vorher heißen würde, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Noch eine weitere Kennzeichnung zum Sinn der Gerichte, sie sind Mittel zum Zweck. Das ist ja schon in dem Gedanken drin, dass sie wirksam sind. Gott will etwas erreichen, sie sind zielgerichtet, niemals Selbstzweck. Aller Welt Enden sehen das Heil Gottes. Psalm 98, übrigens im Psalm 96 kommt etwas Ähnliches. Das ist fast ein Parallelpsalm. Da wird dasselbe gesagt, die Aufforderung zum Lob. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Unser Gott kommt, um zu richten den Erdkreis. Mit welchem Zweck? Dass aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Also das Unheil sieht die Welt lange genug und gerade genug. Das ist jeden Tag präsent. Gott will mit seinem Richten aller Welt Enden das Heil, sein Heil präsentieren. Das ist sein Ziel. Heil durch Gottes Gerichte. Und das Programmziel bei allem heißt Vollendung. Ich möchte hier ein Wort aus Zephania 3, Vers 9 erwähnen. Dort kündigt der kleine Prophet, der nicht wenig zitierte Prophet an, dass alle Völker reine Lippen bekommen sollen. Alle Völker reine Lippen. Dann hört auch das Mobbing auf. Ob wir diesen Durchblick haben? Also Punkt 1, die Gerichte Gottes haben einen Sinn. Wir müssen den Sinn erkennen. Jetzt kommt der zweite Hauptpunkt. Und da wird es jetzt ein bisschen heiß. Wir müssen die Dauer der Gerichte Gottes verstehen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen Bibelarbeit betreiben. Da geht es jetzt nämlich um den Begriff ewig. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und da muss ich jetzt wieder auf Judas 7 kommen. Dort ist ja, habe ich ja bereits gesagt, sehr scharf und pointiert das genannt und bezeichnet. Sie leiden die Pein des ewigen Feuers. Das hört sich ja nun wirklich an wie endgültig. Ich habe ja bereits aus Hesekiel 16 vom Geschick, das Gott wenden wird, auch das Geschick Sodoms wenden wird, gesagt. Wie verträgt sich das jetzt mit der Aussage, sie leiden die Pein des ewigen Feuers? Was bedeutet hier ewig und als Hauptwort Ewigkeit? Ich könnte mir denken, dass manche von uns sofort die Antwort geben, ewig gleich endlos. Ja, dann seid ihr eben schon bereits gut geschult. Klar. Eben, das ist von der Bibel her einfach nicht haltbar. Auch wenn das sich landläufig bei uns so eingebürgert hat. Und ich kann mich selber noch ertappen bei solchen Aussagen, dass man sagt, das dauerte ewig und dann meinen wir, das dauerte endlos oder wie auch immer. Wisst ihr das? Dass unser Sprachgebrauch, das kommt vom griechischen Denken her, dass unser Sprachgebrauch hier etwas infiltriert hat, das einfach an der biblischen Aussage vorbeigeht. Was heißt, da müssen wir gründlich forschen, was heißt ewig in der Bibel und Ewigkeit? Ja, also im Griechischen ist das Äonisch oder Äon als Hauptwort, Hebräisch heißt es Olam, meint Zeitalter, Weltzeit und ich verwende jetzt einen anderen Begriff, mein Bauabschnitt. Wenn wir jetzt an den Bauplan Gottes denken, den er erstellt hat, oder man sagt es uns auch Heilsplan, dann ist es ein bestimmter Abschnitt im Plan Gottes. Das müssen wir uns ganz fest einprägen. Ewig oder äonisch heißt, für die Zeit gültig, für die etwas bestimmt ist. Das habe ich aus einem Wörterbuch. Ewig, äonisch heißt, es ist etwas für die Zeit gültig, für die etwas bestimmt ist. Ich werde gleich den Beweis bringen. Also, Ewigkeit hat einen Anfang und ein Ende. Schon die einfache Formulierung, die Sie häufiger in der Bibel, auch in unseren Übersetzungen findet, von Ewigkeit zu Ewigkeit wäre ja dann sinnlos. Das heißt, von Endlosigkeit zu Endlosigkeit. Also horcht mal, da hört meine Logik auf. Jetzt der biblische Befund. Da können wir Folgendes feststellen. Die Bibel kennt eine Mehrheit von Ewigkeiten. Habe ich ja gerade erwähnt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das kommt im Alten Testament 5-mal vor, im Neuen Testament 21-mal. Der Begriff von Äon zu Äon, von Olam zu Olam. Die Bibel gebraucht den Ausdruck vor den Ewigkeiten. Also wenn Ewigkeit Endlosigkeit wäre, dann gäbe es ja kein Vorher und kein Danach. Das wäre dann einfach eine Linie, die keinen Anfang hat und kein Ende. Aber nachdem die Bibel ja spricht von einer Zeit in Anführungszeichen vor den Ewigkeiten, zum Beispiel, also den Satz muss ich vollenden, kann Ewigkeit nicht Endlosigkeit bedeuten. Hebräer 1, Vers 2. Durch den Sohn hat Gott die Äonen gemacht. Also war er vorher schon da. Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Äonen durch Gottes Wort geschaffen sind. In unseren Luther-Übersetzungen kommt es nicht so raus, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, heißt da. Luther hat übrigens den Begriff Äon nicht konsequent übersetzt. Einmal Welt, Weltzeit, Ewigkeit und so weiter. Also man muss da schon an den einzelnen Stellen jetzt prüfen. Das ist Bibelarbeit. Da muss man schaffen. Dann, die Bibel kennt eine Dauer über die Ewigkeit hinaus. Im Alten Testament kommt 13 Mal, in unseren Übersetzungen heißt es, für immer und ewig. Das ist die Formulierung in unseren Übersetzungen. So hat Händel übrigens sogar in seinem großen Halleluja formuliert, also ins Deutsche übersetzt. Für immer und ewig, der Herr regiert für immer und ewig. Und das meint, über die Zeit der Ewigkeit hinaus, eben für immer. Aber da verwendet die Bibel eben nicht den Begriff Olam im Hebräischen oder Äon im Griechischen, sondern da findet sie eine andere Formulierung, eben die, immer und ewig. Oder in Jesaja 9, Vers 6 finden wir den bekannten Begriff, das ist ja einer von den Doppelnamen, Ewigvater, eigentlich Vater der Ewigkeiten. Und der Vater als der Segensspender, als der Lebensspender, der in alle Ewigkeiten hinein, das heißt für die ganze Zeit der Planung Gottes, der Segensspender ist und bleibt, der das Leben bringt und will. Jetzt kommt nächste Aussage, wir sind immer noch bei dem Begriff ewig, was der biblische Befund ist. Die Bibel gebraucht den Begriff ewig und Ewigkeit bei Dingen und Zuständen, die nicht von endloser Dauer sind. Da wird in 1. Samuel 20 gesprochen von Davids ewigem Bund mit Jonathan. Naja, können wir es natürlich sagen, gut, der, auch nach dem Tod wird dieser Bund da noch weitergehen, aber so ist er ja nicht gemeint. Sondern da hat David einen ewigen Bund geschlossen mit dem Königssohn des Saul, Jonathan. Und wird mit ewig bezeichnet, oder? Der Gehasi, woher Gehasi? Der hat ja, weil er da eine krumme Tour gedreht hat, einen ewigen Aussatz bekommen. Aber den hat er heute nimmer. Das heißt also, oder wenn wir an Aussagen denken, die in Verbindung mit der Stiftshütte gebraucht werden, dann ist immer wieder der Begriff ewig, für ewige Zeit oder für immer in unserer Vorstellung der Ausdruck gebraucht, der aber niemals endlos heißen kann, denn die Sache mit der Stiftshütte hat ja auch aufgehört zum nächsten Mal. Also die Bibel gebraucht ewig und Ewigkeit bei Dingen und Zuständen, die nicht von endloser Dauer sind. Da gibt es, hört und staunt, 382 Stellen in der Bibel, die unter die Kategorie gehören. Also, das Ergebnis muss lauten, ewig und Ewigkeit bedeutet nicht Endlosigkeit. Und jetzt im Blick auf Gericht bedeutet ewiges Gericht oder ewige Pein auch nicht endloses Gericht. Ihr Lieben, das ist der biblische Befund. Da setze ich jetzt noch eins drauf. Und ausgerechnet vom Jakobusbrief her. Jakobus 2, Vers 13 heißt es, und das, ich meine schon, das ist der Gipfel, das ist eine Gipfelaussage. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das sagt ausgerechnet der Jakobus. Dem traut man es eigentlich am wenigsten zu. Aber der hat den Durchblick offensichtlich auch gehabt. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das heißt, das barmherzige Wort unseres Gottes ist das letzte Wort, auch im Gericht. Die Bibel weist uns auch immer wieder, wenn sie von den Gerichten Gottes spricht, selbst beim Sintflutgericht oder beim Sprachenverwirrungsgericht beim Turmbau zu Babel, weist uns immer wieder darauf hin, und das kann man wirklich nachweisen, dass Gottes Gerichte nie total sind. So kurz und klein schlagen, Schluss aus, Punkt. Nie. Bei Gott ist es nicht so. Da ist immer alles angelegt auf ein Ziel hin. Maßnahmen der Erziehung, sicherlich auch der Vergeltung, ein Stück weit der Heimzahlung, womit einer sündigt, wird er bestraft. Das ist ein gewisses Prinzip auch im Gericht Gottes. Ein Eingreifen mit dem Ziel der Zurechtbringung, aber immer ein positives Endziel. Ich glaube, Blumhardt hat es schon so gesagt, Gott richtet nicht hin, sondern Gott richtet her. Es kommt noch ein letzter Punkt, also der dritte Hauptpunkt sozusagen. Wir müssen die Notwendigkeit der Gerichte Gottes anerkennen. Nicht bloß den Sinn der Gerichte Gottes erkennen, sondern die Notwendigkeit der Gerichte Gottes anerkennen. Glaubt ihr, das ist ein Schritt weiter? Das ist die Folgerung aus dem ersten Punkt. Das heißt doch, sich damit einverstanden erklären. Das ist nicht immer leicht. Das kann man nicht bloß einfach so oben hin. Da kann man nicht schnell sagen, ja, also, ich sehe es ein. Das geht manchmal auch unter Stöhnen und unter Tränen und viel Weinen. Aber es wäre der erste Schritt. Der erste Schritt zu dem, was in Offenbarung dann unter dem Halleluja anzusiedeln ist. Das kein billiges Halleluja ist. Der erste Schritt, sich damit einverstanden zu erklären, nicht wahr? Man kann sich ja auch zähneknirschend einverstanden erklären. Sozusagen unter dem Aspekt, naja, schließlich, ich kann ja nicht anders. Gott hat ja die Macht, natürlich, er ist ja größer und allmächtig. Und wenn er zuschlägt, na bitte, was soll ich denn machen? So hat Hiob nicht reagiert. Hiob hat mit seinem Gott gerungen. Der hat ihm schon gefragt und ich möchte fast sagen, auch Vorhaltungen gemacht. Aufgrund dessen, was seine lieben Freunde und billigen Tröster und leidigen Tröster da ihm in die Schuhe geschoben haben. Die haben ihn aufgestachelt dazu. Der hat mit Gott gerungen. Das darf man. Mit dem Gericht Gottes einverstanden erklären, heißt doch damit zugeben, dass sie notwendig sind. Es gibt von irgendeinem schwäbischen Gottesmann das Wort, also ich habe es nicht gesagt. Ich bin auch so weit noch nicht. Ein schwäbischer Gottesmann soll eben, wenn er in bestimmte Probleme und Schwierigkeiten, ich sage es jetzt mal so entsprechend dem Thema heute Abend, in die entsprechende Gerichtsmaßnahmen von Gott hineingenommen wurde, soll er gesagt haben, schlag zu, ich brauch's. Also, wenn er das ehrlich gemeint hat, bitte? Ja, da hat er einen hohen Stand erreicht, wenn er das ehrlich gemeint hat. Aber wisst ihr, wenn man in der Mühle drin ist und so das letzte Öl rausgepresst wird, da kann man Gott nichts mehr vormachen. Jesaja erklärt sich mit den Gerichten Gottes einverstanden. Wir warten auf dich, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Also ich bleibe jetzt an der Wiedergabe, ich habe es jetzt nicht dort wörtlich vom Hebräischen her, sondern wie das in meiner Lutherbibel heißt, auch auf dem Weg der Gerichte. Das heißt, der Prophet sagt, auch wenn so sein muss, warten wir auf dich. Lieber hätten wir es vielleicht schon anders. Wir müssen die Notwendigkeit der Gerichte Gottes anerkennen. Und damit kommen wir zu einem nächsten Schritt. Wenn wir bereit sind, uns damit einverstanden zu erklären, dann geben wir damit Gott die Ehre. Und wisst ihr, gerade das, ich komme wieder auf Offenbarung 19, geschieht dort. Das ist die Einverständniserklärung der Ältesten, derer, die da dieses Lob bringen. Dort wird Lob und Anbetung gebracht. Echt! Das ist nicht Stimmungsmache. Dort wird die Größe und die Macht und die Richtigkeit, die Wahrhaftigkeit Gottes anerkannt und gesehen. Es wird sein rechtes Regiment anerkannt. In seinem großartigen Lied Befiehl du deine Wege hat Paul Gerhard, der hat den Durchblick übrigens auch gehabt. Sonst hätte er dieses Lied nicht so dichten können, wie er es gedichtet hat. Kommt an die Stelle und führet alles wohl. Er sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das bedeutet die Anerkennung auch der Gerichtsmaßnahmen Gottes. Heinz Schumacher hat ja ein Buch geschrieben darüber, sehr gut übrigens, sehr gut, mit dem Titel Und führet alles wohl? Fragezeichen. Ich meine, Heinz Schumacher setzt hier kein Fragezeichen, er hat es als Buchtitel so genommen, weil er eine Buch sich damit auseinandersetzt. Im Anerkennen loben wir Gott. Und deshalb Psalm 98, singet, lobet, rühmet, Trompeten, Posaunen, Welt, alles, Ströme, Berge, Bäume, jauchzet, lobet, alles kommt dran und wird aufgefordert. Wer loben kann im Gericht, Gott die Ehre geben kann, auch unter der Last schwerer Führungen, wer dieses Lob alle Zeit rausbringt, ihr merkt, mir fällt schwer, rausbringt, der bindet sich damit an Gott, der aktiviert auch Gott. Wenn Gott merkt, dass da auf seinem Globus Menschen sind, die an ihm festhalten, auch unter der Last schwerer Führungen, das aktiviert Gott. Beispiel Paulus in Philippi. Ja, glaubt ihr, dem wäre das leicht gefallen, um die Mitternacht zu loben und Gott anzubeten, Füße in den Stock gespannt, Rücken blutig gepeitscht. Also so einfach war das nicht. Und da, bitte, das ist Lob und Anbetung. Und da sagt sich Gott, nee, also da kann ich nicht länger zurückhalten. Da muss ich den muss ich rausholen. Ich meine, es geht nicht immer so wie damals bei Paulus in Philippi. Und Silas war ja dabei. So geht es nicht immer. Aber das dürfen wir doch unserem Gott zutrauen, dass er auf solches Loben eingeht und dass das registriert wird. Das wird von ihm akzeptiert, ganz bestimmt. Wisst ihr, das ist, ich meine, das ist echte Anbetung. Gerade das. Es gibt ja das Wort, Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Man könnte auch sagen, Loben, solches Loben zieht Gott nach unten. Das heißt, sein Handeln wird aktiviert. Ich meine, dass auch ein solches Lob der Beweis ist für wahre und praktische Gotteserkenntnis. Da ist dann Gott nicht einfach so der billige liebe Gott oder der gute Gott und der Streichelgott und der eben bloß da dafür zu sorgen hat, dass es uns gut geht und seinen Geschöpfen gut geht, und wehe, wenn das einmal nicht so ist, nicht wahr, da kommen wir in schreckliche Zweifel und man klagt dann an und wirft seinen Glauben über Bord und was da dann alles passieren kann. Nein, solches Loben im Anerkennen der Gerichte Gottes ist der Beweis für eine tiefe, wahre, echte und praktische Gotteserkenntnis. Wir zeigen damit, dass wir Gott verstanden haben. Aber bitte, jetzt verstanden nicht einfach da oben mit unseren Gehirnwindungen, obwohl die dazugehören. Das ist ja ein Stück weit doch auch logisch, oder nicht? Also das, was ich heute Abend da vorlege, ist Logik, denke ich, von vorne bis hinten. Sondern Verstehen ist lebensmäßiges, wesensmäßiges Verstehen. Ein Eingehen auf die Art und Weise unseres Gottes, auf den Gott der Bibel. Den gibt es nicht im Koran, den gibt es nicht bei Zarathustra oder bei den Philosophen Hischt oder Hott. Den gibt es nur in der Bibel, diesen Gott. Solche Anbeter sucht Gott. Solche Anbeter und solche Anbetung. Menschen, die Gott missverstehen und anklagen und beschimpfen und anfeinden, gibt's genug. Im Loben zeigen wir, dass wir Gott verstanden haben und dass wir ihn in solcher Anbetung anerkennen. Prophetischer Durchblick im Gericht. Ich sage nochmal die drei Sätze. Wir müssen den Sinn der Gerichte Gottes erkennen. Wir müssen die Dauer der Gerichte Gottes verstehen. Wir müssen die Notwendigkeit der Gerichte Gottes anerkennen. Als Händel sein Spitzenwerk der Messias geschaffen hat. Er solle das in einem Stück geschaffen haben. In 21 Tagen, ja.
Kaum gegessen, kaum getrunken, richtig, kaum geschlafen.
Ja, das hat ihn so beschäftigt und überfallen. Und das ist da nach wie vor, ich möchte schon sagen, sein Spitzenwerk. Das soll er, das kann man sich ja vorstellen, wenn er in 21 Tagen nur für dieses Werk gelebt hat, eine Erschöpfungsphase gehabt haben. Und in dieser Erschöpfungsphase ist ihm das große Halleluja geschenkt worden. Das spricht auch Bände. Und als das große Halleluja aufgeführt wurde, zum ersten Mal in England, ist der König von England...
Nicht in England.
Nicht?
Leider nicht, sondern in Dublin, in Irland.
Ja, das gehört für mich auch dazu.
Mit 700 Teilnehmern, ja.
Ja, du, aber da war der König doch dabei,
ja, oder? Ja, sicher.
Also, das, auf das will ich hinaus. Ja. Also, ist der König von England aufgestanden? So war er fast unbewegt. Seitdem ist ja der Brauch, wenn das Halleluja von Händler klingt, dass man aufsteht. Irgendwie hat Händel etwas erspürt, ich sage es jetzt einmal so, einfach musikalisch auch geschenkt bekommen von dem, was in Offenbarung 19 abläuft. Dort ist das große Halleluja verankert. Und das angesichts der Gerichte Gottes, bitte. Wir können und sollen das jetzt schon einüben. Ich würde sagen, jetzt noch nicht das große Halleluja, aber das kleine, unser kleines. Dass wir es dann einmal später in der Vollendung richtig können und da mit einstimmen können. Und lasst uns beten. Herr Jesus, du hast uns in diese Welt hineingestellt als die Deinen. Du hast uns gesucht und gefunden, soweit wir das erkennen dürfen und sagen können und bekennen können. Und nun sollen wir, da wo wir hingestellt sind, für dich da sein, deinen Namen groß machen, dich ehren, dich loben, dich bekennen und bekunden. Schenke es uns, dass wir das in den verschiedensten Lebenssituationen auch fertig bringen. Und dass wir nichts ausklammern. Und dass wir wissen, du hältst deine Hand über uns allen. Du bringst uns weiter, du führst uns hindurch. Und wir warten auf dich, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Auch wenn sie immer mehr global werden. Auch wenn wir als Einzelne das dosiert vielleicht erfahren. Herr, wir glauben daran, dass du im Regiment sitzt und bleibst und alles wohl machst. Dafür nimm heute schon unseren Dank. Amen.